herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen. Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Ich habe ein Thema. Mhm. Und zwar, wir haben keine Kapitelmarken mehr, weil Potloff hat ein Update gemacht und seitdem haben wir einfach erstmal keine mehr. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder welche haben werden. Ich werde mal gucken, was ich machen kann. Vielleicht ist auch einfach das nächste Update die Lösung. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die nächsten paar Folgen ohne auskommen, weil so richtig viel Kapazitäten habe ich dafür im Moment auch nicht. Ich habe ein bisschen was probiert in der Woche, aber es hat alles nicht gefruchtet. Die sind erstmal weg. Obwohl sie eingefügt sind in die jeweilige Episode. Und der findet die auch und alles ist gut und der ist zufrieden und glücklich und alles ist da, aber der Player stellt sie nicht da. Tja. Also,
gut, das klingt nach einem Problem, was tatsächlich ein zukünftiges Update wieder lösen
ja,
kann.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das wird so sein. Also das ist das eine, das ist natürlich blöd. Ich weiß, dass einige von euch Kapitelmarken sehr, sehr mögen. Anderen, ich glaube, den meisten ist es schlicht egal, weil sie uns sowieso komplett hören. Ich glaube, die legen da gar nicht so einen gesteigerten Wert drauf. Die einzigen, glaube ich, die das wirklich brauchen, das sind vielleicht so ein paar Leute, die explizit verkostet hören oder die Pre-Show nicht hören oder gerade hören wollen oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder vielleicht keine klassische Musik mögen oder es gibt bestimmt immer so ein paar Anwendungsfälle, ne? Aber ich glaube, die meisten HörerInnen hören uns von Anfang bis Ende einfach. Und Apple überträgt ja eh keine Kapitelmarken. Glaube ich nicht mehr, aber so bei MP3 jedenfalls nicht. Insofern, jo.
Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob mein Player das kann.
Ich glaube, meiner kann
es. Weil die Podcasts, die ich höre, machen das alle nicht mehr.
Ja, genau.
Keine Ahnung.
Ja. Also es ist halt so ein Bonus für einige. Ich verstehe, dass einige das gerne mögen. Wir tun unser Bestes. Also mal gucken. Vielleicht sind sie irgendwann mal wieder da, dann sind alle wieder glücklich. Aber eine Zeit lang müssen wir wohl leider Gottes ohne auskommen. So ist das leider. Ja, ansonsten Sterne, 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 Sterne. Gebt uns Sterne. Zeigt uns, wie lieb ihr uns habt, sozusagen. Spenden wäre auch unheimlich cool.
Genau. Feuilletöne.de/spenden, richtig?
Glaub schon. Das wäre echt mega. Dann seid ihr im Buch der coolen Leute ganz weit oben.
Denkt dran, bald ist Weihnachten. Also ihr wollt im Buch der coolen Leute stehen.
Genau.
Wir haben einen guten Draht zum Weihnachtsmann. Wer macht das hier?
Nämlich.
Der da.
Mann, ey.
Apropos Weihnachten. Es gibt überall Weihnachtsgebäck. Ach, ist das schön.
Ja, da bin ich noch nicht angekommen. Also da... Für mich beginnt das immer erst alles am ersten Advent.
Ich feiere jetzt schon mal, dass die Pollen sich langsam zurückziehen.
Ja, bei uns sind die noch voll im Gange.
Besser geht. Also ich weiß nicht, irgendwelche von denen, die mich sonst ganz gerne mögen, scheinen jetzt langsam auf dem Rückzug zu sein.
Also heute war bei uns auch schon wieder Sommer eigentlich. Also.
Ja, hier auch, das stimmt.
Also.
Aber das scheinen nicht alle Pflanzen so gesehen zu haben. Das ist gut.
Das ist, glaube ich, ganz gut für für die WinzerInnen. So, jetzt nochmal hinten raus richtig schön Sonne und Wärme, nachdem ja der Sommer relativ verregnet war, glaube ich. Aus deren Sicht ist das bestimmt super cool. So kann man eine richtig schöne Trockenbeerlese und Spätlese und Beerenauslese und so. Also kann man die bestimmt noch ein paar Tage länger hängen lassen, die Trauben, so einige, und da einen richtig schönen, wie heißt es, Trockenbeerenauslese draus machen und so. Oder Eiswein, wenn man noch ein bisschen länger wartet, bis zum ersten Frost oder irgendwie so. Ist halt auch immer so ein Spiel, ne? Aber könnte ich mir gut vorstellen, dass dadurch halt noch so ein bisschen, dass jetzt das, was fehlte, jetzt hinten raus doch noch kommt, so.
Das wäre doch schön. Dann freuen wir uns auf die Weine nächstes Jahr.
Oh ja, eher übernächstes oder überübernächstes.
Oder übernächstes, ja. Gibt es eine Mindestzeit eigentlich?
Ja, gibt es. Ab einer gewissen Qualität ja. Wenn du Lagenweine machst, ja. Also wenn du Prädikatsweine machst und die haben zum Beispiel erste Lage oder sind erste Lage oder großes Gewächs oder irgendwie so, dann müssen die so und so lange, bevor du die verkaufen darfst. Also ähnlich wie beim Single Malt, so.
Ja gut, macht Sinn, sonst kommt zu viel Dreck auf den Markt, oder?
Ja, zu viel junge Zeug, Weine, ne? Also junge Weine sind okay, aber die schmecken halt anders, als wenn sie schon so ein bisschen gesetzter sind. So. Und selbst die, die du dann bekommst, desto hochwertiger der Wein wert, desto länger kannst du die natürlich auch liegen lassen, ist doch klar. Und desto besser wert er dann auch für die, die es mögen. Also für Leute, die Riesling mögen zum Beispiel, du kannst so einen Riesling auch 10, 20 Jahre liegen lassen oder noch viel länger.
Wow.
Also das geht schon, ja. Oder es geht genauso gut mit dem Silvaner oder mit dem, natürlich mit dem Früh- oder Spätburgunder, logischerweise. Oder Bordeaux oder sonst was. Das kann man schon machen. Die großen Italiener natürlich auch. Gerade oben Barolo, die musst du ja auch richtig lange liegen lassen, bevor die richtig schick schmecken. So, so ist das alles. Ich bin sehr gespannt auf den Wein heute.
Ich auch. Mit so viel Zucker.
Zucker?
Wird das interessant. Ja, Restzucker.
Ah, Restzucker.
Im hohen zweistelligen Bereich.
Oha. Man ist gespannt.
Ja, ja.
Ja, es ist Freitagabend, ich bin eigentlich, ich bin, mein Hirn ist, also, ne, Flasche leer oder so ähnlich.
Das macht nichts, das sind die Hörerinnen und Hörer von uns gewohnt. Die hören hier nicht fürs Hirn zu. Nein, Quatsch. Schon auch. Wir haben heute so eine schöne Mischung auch.
Ja, haben wir so oft, finde ich. Ich finde, das können stimmt. Wir wirklich richtig gut.
Ja.
Und wenn die KünstlerInnen sich mal an irgendwas halten würden, an Veröffentlichungstermine zum Beispiel, dann wäre alles noch viel schöner. Oh, ey.
Das ist wahr.
Geht mir das alles schon wieder auf den Zeiger. Es wird irgendwas angekündigt, dann wird das wieder verschoben, dann wie, oh Gott. Warum kündigen die es denn überhaupt erst an? Denn sollen sie das doch erst ankündigen, wenn sie wissen, dass es definitiv erscheint? Es kann doch nicht so schwer sein. Ach. Wer soll denn so eine Sendung planen? Ist doch wahr.
Echt mal. Mann.
Oh, nee. Oh.
Da müssen wir eigentlich auch einen Glühwein trinken, ne?
Glühwein.
Im Dezember.
Bäh.
Nicht? Auch, es gibt auch leckere Glühweine. Also, ich wette, die netten kleinen Winzer, da hat auch der eine oder der andere einen Glühwein.
Ja, das kann gut sein. Das kann durchaus sein.
Ja. Doch, einen weißen Glühwein auch. Habe ich nur einmal getrunken. Fand ich aber cool. Also, okay. Zumindest schmeckt der irgendwie interessant. Sonst sind die meisten ja rot.
Ja. Ich habe bis jetzt noch keinen getrunken, der mich so richtig begeistert hätte.
Schauen wir mal. Oder Met oder so müssen wir dann trinken vielleicht.
Oder so, ja.
In warm.
Oh Gott, warm.
Damit es so richtig schön knallt und wir den nächsten Morgen nicht mehr erleben.
Ach du lieber Himmel.
Nein, nicht von einem Glas. Wahrscheinlich. Ich habe entdeckt, dass bei uns hier um die Ecke gibt es so ein Weinhändler, so nenne ich ihn mal, der spezialisiert ist auf so Mittelalter- und Fantasy-Gedöns.
Ah.
Der immer die ganzen, diese Mittelalter-Festivals und so versorgt und in irgendwelchen wilden Flaschen und mit wilden Namen Hexenelixiere und ich weiß nicht, was für Sachen verkauft.
Okay.
Das wäre auch mal eine spannende Verkostung. Vielleicht noch im Oktober für Halloween oder so. Könnte man ja mal machen.
Da weiß ich immer noch nicht, was das ist.
Achso. Halloween? Ja, weiß ich auch nicht. Da kommen plötzlich verkleidete Kinder von Tür zu Tür.
Das ist Silvester.
An Silvester kommen bei euch verkleidete Kinder von Tür zu Tür?
Ja.
Sachen gibt's.
Das nennt man Rummelpott.
Verkleidet. Rummelpott? Was? Das habe ich noch nie gehört.
Ja, Fru mocht der Tür, ob der Rummelpott will in.
Ha.
Mhm.
Also wenn die Eltern sich alle von ihrem Sektkoma erholen, gehen die
Nee, Kinder das machen die vorher, die Kinder. Okay.
Ah, okay.
Das machen die am Silvester so um 4, 5 so.
Aha.
Und dann bekommen die Süßigkeiten.
Ah, das ist natürlich schlau. Und dann liegen sie mit nicht Nudelkoma, sondern Zuckerkoma im Bett, schlafen gut und die Eltern können sich betrinken.
Ja, das mag so sein. Keine Ahnung, aber mittlerweile gehen auch Erwachsene Hummelpott laufen und kriegen dann keine Süßigkeiten, sondern irgendwie Schnaps oder irgend sowas. Die gehen dann aber später.
Sagen gibt.
Also so kenne ich das. Das ist das. Und das ist Halloween. Ist das auch Silvester?
Nein, Halloween ist ja immer gruselig irgendwie. Das ist, also im Grunde ist es auch wie Silvester. Es ist Geister austreiben ursprünglich, ne? Irgendwelche, weiß ich nicht. Halloween ist so ein komisches Mischding zwischen Erntedank und Grusel, Geister, Hexen.
Ach, was ist denn das wieder für ein
Lichterfest
Quatsch?
Zum Start von Herbst. Die Ursprünge sind ja alle immer ganz spannend irgendwie zu lesen, aber am Ende bleibt es, also heutzutage sowieso ein Fest des Kommerzes, wie alle Feste. An Halloween kannst du dann halt wunderbar Gummihände und Leuchteskelette und was weiß ich für ein Zeug verkaufen. Und kann auch Spaß machen, keine Ahnung. Ja. Und so ein kleines Kind mit so einem Geisterlaken oder, wobei heutzutage muss man ja immer gleich auffahren, ne? Heutzutage müssen das Kind von Welt muss ja dann auch direkt immer irgendwas Tolles, Teures haben und nicht einfach nur ein Bettlaken, so geht das ja nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Mal gespannt, ob hier sich einer reintraut. Muss ich noch dem Hund was anziehen?
Oh, ich habe heute
Der Hund kriegt eine Haiflosse auf den Rücken.
Oh nein.
Und dann darf er durchs hohe Gras.
Oh. Ich habe heute so einen Kollegen einen Kollegen von deinem Hund. Auch einen Dings.
Eine Bulldogge?
Ja. Aber eine, die nicht, also mit noch einer kurzen Nase.
Ah, ja. Eine englische dann, oder was?
Ja, sah so aus.
Ist ja recht gemütlich dann.
Ja, aber nicht so faltig. Die war nicht so faltig. Nee, warte mal.
Aber es gibt da auch echt viele Arten, weil es echt viele Bestrebungen gibt, die irgendwie zurück oder anders zu züchten. Hm. Ja.
Sehr muskulös. Sehr lieb aber.
Hm. Ja, wir haben heute auch erstaunlicherweise zwei getroffen auf dem Spaziergang. Sonst, also sieht man weit und breit keine, aber ganze zwei.
Ach, ja. Sehr drolliger Hund auf jeden Fall.
Das sind sie. Gucken erst böse. Dann ein bisschen dämlich und dann freundlich. In meinem Wechsel.
Ja, wir scheinen sehr gemütlich zu sein und sehr, ja.
Selbst die sportlichen Bulldoggenarten sind immer noch recht gemütlich, wenn sie dürfen. Zwischendurch. Jedenfalls keine Border Collies.
Also, nee, gut, okay, das ist ja.
Die gefühlt den ganzen Tag durch die Gegend. Ja, stimmt. Die echt. Also, jedes Mal, wenn ich einen Border Collie sehe, denke ich entweder, oh, bist du gut erzogen oder ach du meine Güte, läuft der immer so schnell.
Ich finde immer, die sind irgendwie, weiß ich nicht, das sind für mich Hunde, die, weiß ich nicht, die wirken auf mich immer, als wenn die zugekokst bis oben hin sind. Das, also.
Zugekokst, weil die so. Auf
überkandidiert aufmerksam Ding sie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die strahlen so gar keine Ruhe aus, finde ich.
Ja, gut, jeder braucht was anderes.
Ja, das stimmt.
Ne? Also wenn man sowas sucht, ist ja auch schön. Aber ich glaube, für mich wäre das nicht gut. Es ist ja so, dass ich den Hund nervös mache und mich mal runterfahren muss. Also, wäre schlecht, wenn der Hund auch so auf Speed wäre hier. Nee.
Ja.
Das ist schon okay. Du brauchst schnell einen Hund. Wir machen hier einen Hunde-Podcast draus. Ich sag's.
Noch einen? Ja, warum nicht?
Gibt es schon so viele?
Ja, ich glaube schon.
Ich kenne noch zu wenige.
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich kenne auch nicht so viele, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt. Also ich kenne halt, also ich höre hauptsächlich den von Martin Rütter halt. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr.
Ja, ist gut, dass wir den haben, so als bekanntesten Hundetrainer.
Oh ja.
Er macht ja doch einige Dinge richtig.
Oh ja. Also man kann ja von ihm halten, was man will. Und es gibt bestimmt Menschen, die ihn nicht so mögen. Bestimmt auch andere HundetrainerInnen, die nicht alles mögen, was er so macht. Aber
ja, klar.
Der hat so viel bewegt durch seine Prominenz und also wirklich sehr zum Positiven. Die Hunde profitieren davon ohne Ende. Auf jeden Fall. Insofern, also das kann gar nicht genug Martin Rütters geben und oder Martina Rütters oder wie auch immer. Also mehr davon.
Ja, da sind noch so ein paar Gesetze, an denen könnt ihr noch ein bisschen noch ein bisschen PR fabrizieren. Ja, naja.
Ja, auf jeden Fall.
So ist es gerade. Hunde
nur noch im Zoll zum Beispiel.
Oh ja.
Nicht mehr im Polizeidienst, da haben die meiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen. Ich weiß gar nicht, was die da machen.
Ja.
Außer völlig überkandidelt, aus Versehen Polizisten in den Hintern beißen, weil sie gar nicht mehr wissen, was los ist.
Scheiße.
Nee, also hör mal auf.
Gibt es da Statistiken zu, wie oft ein Polizist in den Hintern gebissen wird?
Oder überhaupt gebissen wird? Bestimmt. Gibt es da Statistiken? Ja. Inoffiziell, also interne gibt es da bestimmt, aber ich weiß nicht, ob die Polizistinnen oder die Polizei das rausgibt. Keine Ahnung. nee, aber die werden ja nach Methoden erzogen, die armen Tiere. Das ist ja nicht mehr feierlich. Also.
Ja, da muss ich viel ändern. Ja. Es gibt so viele neue Erkenntnisse. Ne?
Und die haben auch dann
allgemein zu Tierverhalten.
Ja, auf jeden Fall. Was hat so ein Hund in der Polizei zu, was soll das? Ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Im Zoll okay, dass die Sachen riechen und so. Ne? Mhm. Also Drogenfahndung, Gedöns und so. Ja, okay, fair enough. Aber was haben die im Einsatz zu suchen? Genauso wenig wie Pferde haben die da zu suchen.
So und, ja, genau.
So ein Unsinn. Ja.
Habe ich früher noch nie so drüber nachgedacht, aber je mehr man in dieser Hundewelt ankommt, umso klarer wird, manche Sachen laufen echt schief.
Ja, total.
Und jetzt mit Corona sowieso. Bin gespannt, was das die nächsten Jahre noch bedeutet. Jetzt sind die Tierheime wieder voll.
Ja, warten wir mal ab, bei uns geht's noch. Also nicht ganz so schlimm wie erwartet. So bei uns jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber bei uns geht's noch. Genug geschimpft, ne?
Eben. Ab in die Sendung.
Genau.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben dabei und wie so oft ist es eine wunderbar bunte Mischung. Ich freue mich sehr auf jedes einzelne von diesen. Wir haben Corinna Marti mit Keynotes Early European Keyboard Music. Ganz Besonderes. Dann hören wir Pink Noise von Laura Mavula. Und zuletzt In the Secret of the World von Anna-Maria Mark. Und damit haben wir eigentlich, ja, wir haben diesmal zwei Alben, die man so ganz grob als klassische Musik einordnen könnte. Mhm. Das haben wir sonst auch, ne? Sonst haben wir die mal schön verteilt. Aber umso besser. Ja, es gibt noch so viel wichtige Musik zu hören dieses Jahr. Für alle, die uns nicht über OKW hören, gibt es anschließend wieder eine Weinprobe. Ich muss mir mal angewöhnen, nicht mehr zur Verkostung zu sagen, obwohl es das ja trotzdem noch ist. Eine Weinprobe. Und zwar haben wir den süßen Bacchus vom Weingut Manfred Werner dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen für das erste Album.
Und dieses Album, was wir besprechen wollen, das erste Album heißt Keynotes Early European Keyboard Music von Corinna Marti. Und die Corinna Marti spielt Cembalo und Blockflöte und trat bereits mit zahlreichen Ensembles und Orchestern für alte Musik auf und ist künstlerische Co-Direktorin und Gründungsmitglied von La Mora, einem preisgekrönten Musikensemble des Spätmittelalters und der Frührenaissance. Sie unterrichtet alte Musik an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel und gibt weltweit Meisterkurse. Also es ist auch nicht irgendwer. Und dieses Album, was übrigens nicht im Jahre 2021 erschienen ist, deswegen müssen wir es auch nicht bewerten, beschäftigt sich mit Musik, die komponiert wurde, bevor Bach, Beethoven, Händel, Monteverdi und wie sie alle heißen, Telemann und so weiter, als Komponisten in Erscheinung traten. Es geht hier also eher um Musik vom 17. Jahrhundert und davor. Und diese Musik spielt nun also Corinna Marti. Und sie spielt diese Musik für Tasteninstrumente, die eben in Europa komponiert wurden. Und sie gibt da nun einen wirklich faszinierenden Einblick in die Welt dieser damals virtuosen Spieler oder SpielerInnen, muss man sagen, und eben die für sie komponierte Musik. Und dazu nutzt sie natürlich auch mal wieder Instrumente aus der damaligen Zeit, beziehungsweise Instrumente, die den Instrumenten der damaligen Zeit nachempfunden wurden. Also metallseitige Cembalos oder so eine Art Frühform davon, Clavicembalum. Und es gibt ein aufrechtes Cembalo sozusagen, auch so eine Frühform, allerdings diesmal mit Darmsaiten und nicht mit Metallsaiten. Dann Organetti hat sie gespielt, das ist so eine Orgel, die klingt auch wie eine Orgel, ist aber sehr viel kleiner. Es gibt eine Kirchenorgel im norddeutschen Altenbruch, das ist ein Stadtteil von Cuxhaven. Und die wiederum hat Originalpfeifen aus dem 15. Jahrhundert zum Teil. Und auch auf dieser Orgel hat sie gespielt. So, Frau Eichler.
Diese Aufnahme hat mich, oder die Aufnahmen haben mich gleich in den Bann gezogen, muss ich sagen. Also einmal klingen natürlich die Instrumente grandios, einmal weil es eine tolle Aufnahme ist, aber auch weil man die einfach absolut nicht jeden Tag hört. Das ist wirklich was Besonderes. Und also dieser Besonderheitsfaktor ist für sich schon mal spannend genug, um mindestens mal reinzuhören. Dann aber finde ich diese frühe Tastenmusik auch unheimlich vielseitig. Die Auswahl der Stücke ist wirklich gut gelungen. Ja, du hast die Instrumente schon beschrieben, dieses Clavicembalum, wie auch immer es betont wird. Clavicitrum, Organetto fand ich auch spannend, hatte ich auch noch nie gesehen. Ist ein bisschen wie ein Akkordeon. Und die alte Altbrucher Kirchenorgel klingen einfach allesamt wahnsinnig toll und sind halt untereinander so vielfältig. Aber haben ihre eigenen Vorzüge und es hat mir richtig Spaß gemacht, da so rauszuhören oder zu versuchen rauszuhören, wie sich das wohl spielen mag und ja, zu lernen, auch diesen Ton zu unterscheiden. Also einfach, weil es so ungewohnt war. Das sind einfach keine Instrumente, die ich bisher gehört habe. So. Und was mich gewundert hat auch, es sind ja unheimlich alte Stücke aus irgendwelchen alten Kodizes und Liederbüchern. Es ist aber wirklich unerwartet virtuos. Also erwartet hatte ich auch mit dem Cover, wenn man das so sieht und dann liest, worum es eigentlich geht, hatte ich ganz gesetzte geistliche Musik irgendwie erwartet. Natürlich ist es auch viel geistliche Musik, aber das ist so virtuos, da wird so viel geklimpert und die Instrumente singen richtig, statt irgendwie nur in Anführungsstrichen ein Lied zu spielen. Das liegt sicherlich auch an den Interpreten, das hat viel Leidenschaft, man merkt die Liebe zu diesen Instrumenten und insgesamt, ich weiß nicht, das hat ganz neue Türen geöffnet. Ich wusste nicht, dass so früh schon Musik für Tasten geschrieben wurde, dass die so spannend ist und dass dann auch noch die Instrumente so toll klingen. Es gibt eben auch eine Menge klassische Musik von weit vor dem 17. Jahrhundert, die man durchaus als hörenswert bezeichnen kann.
Ja, in der Tat, durchaus. Es liegt halt daran, dass diese ganzen Mörder, großen Komponisten so ja dermaßen hoch und runter gedudelt werden. Und damit sind wir natürlich auch eigentlich fast ausgelastet, wenn man sich mal so die Zeit anguckt von, sagen wir mal, Monteverdi bis, sagen wir mal, Strawinski, also in die 70er rein oder noch weiter, wie auch immer, wenn du noch weiter gehen willst, Riem oder Messiaen oder Stockhausen, damit bist du halt ausgelastet. Ne? Da sind ja eine ganze Menge dazwischen so an KomponistInnen. Und da haben natürlich die davor, ja, schweren Stand. So, aber ich finde es faszinierend und fand es toll, sowas mal zu hören. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, das ist mal was ganz anderes als das, was wir sonst so hören. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Fast ist man geneigt zu sagen, mal wieder, weil wir hören die ganze Zeit immer ganz was anderes als das, was wir sonst so hören, was ich ganz gut finde. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir in diesem Jahr 3 Alben hören pro Episode. Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, das Ganze ein bisschen mehr aufzumischen und viel mehr unterschiedliche Dinge zu hören. Und ich glaube, das tut dieser Sendung sehr, sehr gut. Also das finde ich schon schön. Und natürlich gibt es nicht nur die klassische Klassik und die neue Musik, sondern eben auch die davor. Und genau um diese Musik geht es eben auch in diesem Fall. Und diese Orgel, also diese Orgel aus der Kirche in Altenbruch allein, die ist ja schon großartig, die macht ja schon Spaß. Sowas ist Altes, das ist ja schon sehr selten, weil die meisten Orgeln wurden entweder im Zweiten Weltkrieg zerstört oder noch viel geiler kaputt restauriert. Auch das wurde ja oft und gerne gemacht. Einfach nochmal größer machen, nochmal austauschen, die alten Pfeifen wegwerfen. Spitzenidee. Hätte man wahrscheinlich heute so auch nicht mehr gemacht. Es gibt noch ein paar wenige Orgeln. Ich glaube, in Lübeck gibt es eine oder zwei. Und in Lüneburg. So, die sind auch schon recht alt. Aber es gibt sie wirklich selten. Und im Norden noch weniger als im Süden. So. Und die im Norden sind auch noch ein bisschen anders, logischerweise. Das ist im Süden sehr viel barocker, ne? Hm. Ja, ich fand also diese Orgel alleine schon mal eine tolle Sache. Und da Corinna Marti sich sehr mit alten Instrumenten ihrer Herkunft und dem Bau eben dieser beschäftigt, kommt da natürlich wieder alles zusammen, was man braucht, um so ein Album auf die Beine zu stellen. Und man fühlt sich sofort ins Mittelalter und in die Renaissance so versetzt. Daran habe ich mich sofort erinnert, so dass ist so etwas, was in meinem Kopf sofort aufploppte. Also es handelt sich bei diesem Album entweder um alte Instrumente oder eben deren Nachbauten. Und ich bin super verliebt in diese ganzen Instrumente und in diese alten Orgeln und was sie da alles gespielt hat. Und das Witzige ist, obwohl die Musik ja sehr alt ist und eher selten gespielt wird, hat man sie doch wieder erkannt. Das hat mich sehr verwirrt und nachhaltig so ein bisschen Fragen zurückgelassen, obwohl ich es total toll fand. Aber ich dachte, warum kennst du das, obwohl das so selten gespielt wird? Also irgendwoher kennt man es dann ja doch wieder, von irgendwoher, woher auch immer. Und das fand ich faszinierend, dass einem die Musik so vertraut ist, obwohl sie ja nicht jeden Tag gespielt wird. Trotzdem scheint sie irgendwie nicht fremd zu sein. Das fand ich ganz spannend. Und was auch auffällt, ist, dass diese Musik sehr viel pentatonischer ist als alles, was wir sonst in der Klassik so danach zu hören bekommen. Und desto mehr man zurückgeht in der Zeit, fand ich auch ganz interessant, desto ähnlicher wird sich die Musik aus allen möglichen Teilen, nicht nur Europas, sondern wenn man so ein bisschen nach außen geht, so Richtung Israel, Arabien, Richtung Russland, Richtung so, dann wird sich alles immer ähnlicher. Das finde ich ganz, ganz spannend. Es ist ein sehr spannendes und lehrreiches Album. Also dieses Rediuntes in Mi könnte zum Beispiel auch aus Arabien kommen. Würde man es auf einer Oud spielen, würde es wahrscheinlich kaum jemanden auffallen. Das fand ich ganz interessant. Ja, und natürlich klingt es auch wieder toll. Also schön produziert auch, ganz, ganz toll. Und natürlich kommt sehr viel aus dem klerikalen Bereich. Das ist ja auch klar, weil die waren halt nun mal die Ersten, die überhaupt irgendwas aufgeschrieben haben. Ja, wir haben aus der Zeit einfach nur das. Ne? Was anderes haben wir nicht. Die Mönche und überhaupt die ganzen geistlichen Menschen haben damals eben auch, waren die Ersten, die Noten aufgeschrieben haben. Ganz einfach. Deswegen haben wir die Musik von damals überhaupt nur. Also alles andere war damals halt nur, ja, überliefert. Und wissen wir natürlich heute nicht mehr. Was also der Mensch auf der Straße gepfiffen hat oder gesungen hat, das wissen wir natürlich nicht. Da haben wir keine Ahnung. Das können wir nur erahnen. Trotzdem war dieses Album unfassbar spannend und anders und auch wieder eine Erfahrung, finde ich, die wir mitnehmen können und die mich jedenfalls wieder klüger gemacht hat und bereichert hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, mich auch, eindeutig.
Und wir können es uns auch bei diesem Album sehr leicht machen, weil wir müssen es oder brauchen es nicht oder wie auch immer nicht bewerten, weil es eben nicht aus dem Jahre 2021 ist. Deswegen entfällt das an dieser Stelle. Ich glaube aber, sagen zu können, dass wir beide ziemlich angetan waren von dem Ganzen.
Ja, eindeutig. Das ist wirklich eine Erfahrung.
Ja. Kann man nur jedem mal empfehlen, einfach mal sowas auch zu hören. Und zwar in dem Fall haben wir gehört Keynotes Early European Keyboard Music von Corinna Marti. Und wir müssen es nicht bewerten und deswegen können wir direkt und unumwunden zum nächsten Album übergehen.
Ja, von früher europäischer Tastenmusik zu 80er Disco-Pop. aus dem Jahre 2021. Wir haben Laura Mvula dabei. Das ist eine britische Künstlerin, Songwriterin und Komponistin. Sie kommt aus Birmingham und hat ihre ersten musikalischen Erfahrungen sowohl als Mitglied als auch als Leiterin von A Cappella, Jazz, Neo-Soul und Gospel-Chören gesammelt und wurde zudem klassisch ausgebildet. Sie veröffentlichte ihr Debüt-Studioalbum Sing to the Moon im Jahr 2013, erhielt dafür diverse Awards und sogar später die Ehrendoktorwürde für Musik von der Birmingham City University. Bekannt ist sie für einen sehr souligen Ton. Nun im Jahre 2021 ist Pink Noise erschienen. Das ist das dritte Studioalbum von Laura Mvula. Und ja, es ist unerwarteterweise Dance-Pop. Es ist einfach wirklich so richtig schön 80er Jahre mit Schulterpolstern und Glitzer-Make-up. Sie sagt selbst, nach einer überstandenen Depression wollte sie gerne positive Musik machen. Zwischendurch hat auch ihr Label Sony sie fallen lassen und das sei nun das Album, das sie einfach gerne machen wollte. Das scheint ihr gelungen zu sein. Und auch wenn ihre wunderbar rauchige Soul-Stimme hier etwas untergeht, kann man das, glaube ich, durchaus durchgehen lassen. Und damit übergebe ich zurück zu Anne Martinsen.
Ja. Das Album ist ja erstmal 37 Minuten kurz. Das ist schon mal schön. Und wer mich kennt, weiß, dass es schon mal eine gute Voraussetzung dafür ist, dass das Album und ich Freunde werden. Und dann startet das Album tatsächlich mit typischen 80er-Synthi-Sounds. Also das Album fängt schon mal sehr drollig an. Dieses Safe Passage ist schon mal ein ziemlich tolles Stück, finde ich. Conditional geht dann flott in die 20er sozusagen, also dieses Jahrtausends oder Jahrhunderts, ohne dabei die 80er ganz hinter sich zu lassen. Sehr charmant eingesetzte Bläser und der Refrain sind dann wieder ein bisschen 80s-like. Das alles ist eine sehr interessante Mischung aus, sagen wir mal so, Johnny Hates Jazz, Human League und Heaven 17. Ja, wie ein so modernes Album trotz so 80er-like klingen kann, obwohl es im Jahre 2021 erschienen ist und man das natürlich auch hört. Klar, das ist schon erstaunlich. Denn in der Zeit stehen geblieben, finde ich, ist das Album überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Diese mehrstimmigen Passagen erinnern zwar stark an die 80er Jahre, die Synthi-Bläser erinnern an die 80er Jahre, aber das Album ist eben auch ein Album aus dem Jahre 2021 und macht daraus auch keinen Hehl. Gar keine Frage. Und kaum denkt man, meine Güte, das klingt für ein Album, was diese 80er-Sounds hat, ganz schön modern. Zack, kommt dann wieder so eine 80er Pop-Melodie samt Synthis und Drums um die Ecke. Und ein Hauch Bee Gees ist natürlich auch zu hören. Also das ist, also ganz ohne 70er kommen auch die 80er dann nicht aus, sozusagen, wenn man so will. Also die sind dann schon auch noch ein bisschen mit drin. Ja, das Ganze fügt sich aber ziemlich toll in dieses Album ein. Und was man natürlich auch hört, sind typische Phil Collins Bläser an der einen oder anderen Stelle. Auch sehr schön, ja. Zum Beispiel beim Titelsong des Albums. Und natürlich darf auch Michael Jackson nicht fehlen. Man höre sich den Song Got Me an. Also insgesamt ist das ein Album, was Spaß macht und das nicht zu knapp. Und man kann sagen, ich hatte sehr viel Freude an diesem Album und ich war sehr gut gelaunt und habe mich durch dieses Album sehr gut gelaunt gehört, muss ich sagen.
Dann ist Ihr Plan ja aufgegangen.
Unbedingt. Sehr
schön. Ich kann mich eigentlich bei allen Worten nur anschließen, wie so oft. Dieser Dance-Pop macht richtig gute Laune. Wer da nicht durch die Küche tanzt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Auch diese, du hast schon angesprochen, diese Synthi-Bläser, das hört man nur noch so selten und es passt hier so wunderbar rein. Das ist so eine direkte Anspielung in die 80er und auch diese Handclap-Sounds aus dem Keyboard, diese Klatsch-Sounds. Wunderbar, das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Hervorragend. Gleichzeitig hat sie halt, ja, sie hat halt so eine schöne plastikig-glitzerige Verpackung, gleichzeitig aber ein recht emotionales, ehrliches Album. Und trotzdem sind die Texte auch oft so 80er-like. Also einfach gut gemacht. Sie weiß auf jeden Fall, was sie tut und hat da auch ein wenig Ahnung von Musiktheorie, das hört man. Ich muss zugeben, ich war damals in Sing to the Moon ziemlich verliebt und habe hier natürlich, ist es im ersten Moment etwas enttäuschend, dann nicht diese wunderschöne, soulige Stimme zu hören, denn zum Dance-Pop passt dann doch eher das hochtönige, etwas besser, aber auch das macht sie wirklich gut. Und für so ein gut gelauntes Album, das da ja im Grunde ja auch nach der Pandemie, aus der Pandemie entstanden ist, kann man sich nur drüber freuen. Hat mir wirklich gut gefallen. Also sowas brauchen wir auch. Nicht alles muss immer nur gloomy sein. Und ich weiß nicht, diese Kombination aus diesem super künstlichen und diesem sehr authentisch ehrlichen hat richtig gut für mich funktioniert. Plus so viel Ahnung von den 80ern, dass man es sogar glaubhaft nachmachen kann, ohne altbacken zu wirken. Mhm. Sehr gute Arbeit. Frau Mofula. Gut gemacht.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja, also ich, bei den Alben des Jahres wird es trotzdem bei mir nicht dabei sein. Dafür gibt es einfach zu viele in diesem Jahr, die so over the top sind. Aber ich empfehle es jedem und jeder, die ja zum einen die 80er ein bisschen mag, aber das alles vielleicht ein bisschen im Gewand des Jahres 2021 hören mag. Ich hatte wirklich viel Freude an diesem Album und deswegen gibt es von mir ein schnelles Läuft.
Sehr schön. Von mir gibt es ein Rent. Ich kann zwar auch schon nicht mehr durchblicken, was meine Alben des Jahres jetzt werden sollen, aber ich packe es mit in die Longlist. Das kriegt ein Rent. Dafür hat es zu viel Spaß gemacht. Wir haben also gehört Pink Noise von Laura Mavula und es gab ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
Und wir kommen zum dritten und letzten Album dieser Sendung und wir sind wieder bei der Klassik. Wir sind bei Anna-Maria Mark und bei dem Album In the Secret of the World. Nun, Anna-Maria Mark ist eine deutsche Pianistin. Ihre Konzerttätigkeit führte sie bereits in viele verschiedene Städte Europas zu großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Klavierfestival Rhein-Ruhr, was wahrscheinlich das bekannteste Klavierfestival weltweit ist, und zu künstlerischen Partnerschaften, wie zum Beispiel mit dem MDR-Symphonieorchester und dem Dirigenten Christian Järvi, dem jüngeren Bruder von Paavo Järvi. Über Christian Järvi werden wir noch sprechen in diesem Jahr, ich glaube sogar in der nächsten Sendung. Und gespielt werden hier zwei Komponisten auf diesem Album. Zum einen wird gespielt Krzysztof Penderecki und der lebte in der Zeit von 1933 bis zum Jahre 2020, ist also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider im letzten Jahr verstorben. Er war ein international renommierter polnischer Komponist und Dirigent. Pendereckis Oeuvre umfasst 4 Opern, 8 Symphonien und weitere Orchesterstücke, eine Vielzahl von Instrumentalkonzerten, Chorvertonungen, überwiegend religiöser Texte sowie Kammer- und Instrumentalwerke. Ja, Zef Alberts ist ein venezolanischer Komponist. Nach seinem Studium der Musik und Elektrotechnik in seiner Heimat Venezuela zog er dann im Jahre 2000 nach Deutschland, wo er sein künstlerisches Aufbaustudium als Komponist und Gitarrist mit wohl hervorragenden Ergebnissen abschloss, wie es heißt. Nun, auf diesem Album nun, In the Secret of the World aus dem Jahr 2021, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr, spielt nun Anna-Maria Mark Welt-Ersteinspielungen, welches sowohl das Werk des polnischen Tonschöpfers Krzysztof Penderecki als auch die Kompositionen des deutsch-venezolischen Komponisten Zef Alberts enthält. Frau Eichler.
Noch so eine super spannende Aufnahme. Also hier ganz anders, so vieles klang so vertraut. Beim ersten Hören dachte ich, habe ich immer wieder gedacht, das kenne ich doch, ist das nicht irgendwas, was ich kenne? Kenne ich nicht, denn zum Beispiel Penderecki kenne ich noch gar nicht, kannte ich bisher noch gar nicht.
Doch, ich glaube, den kennen wir. Wir haben den schon mal gehört. Ja? Ja, ich weiß nur, irgendwoher kenne ich den. Irgendwas sagt mir, ich weiß nur noch nicht, aber das ist ja typisch für uns.
Typisch wieder vergessen, na gut. Nee, aber ich hatte oft das Gefühl, dass sich da verschiedene Komponisten miteinander unterhalten oder zumindest verschiedene Zeitabschnitte. Mhm. Zwischendurch dachte ich, oh, war das ein Beethoven? Da läuft ein Bach daher und dann kommt noch ein Brahms dazu. Nein, nicht in dem Sinne, dass es irgendwie abgeschrieben wäre oder so, sondern es klang eher wie so eine gut strukturierte Debatte zwischen verschiedenen Komponisten, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Also nicht irgendwie Patchwork, sondern einfach wirklich ein schönes Auf und Ab verschiedener Einflüsse. Und so entstand meiner Meinung nach ein irgendwie sehr modernes, aber doch sehr vertraut klingendes Album voller musikalischer Entdeckungen, muss man so sagen. Es hieß irgendwo im Beschreibungstext dieser CD, es sei einfühlsame Klaviermusik. Da dachte ich erst, oh mein Gott, jemand entlasse die Marketingabteilung. Das klingt irgendwie völlig falsch, aber am Ende ist es natürlich trotzdem genau das. Dieser Begriff klang einfach so schmalzig. Ich fand das schade, denn das würde dem Ganzen sehr Unrecht tun. Denn sind teilweise sehr virtuose Stücke. Es hat viele verschiedene Einflüsse und ist überhaupt nicht, also kein bisschen schmalzig, trotz dass es hauptsächlich Klaviermusik ist, die da ja schon mal hintendieren könnte. Ja, also ich habe gar nicht so viel dazu mehr zu sagen. Das war auch spannendes Fundstück einfach. Ich bin dankbar, es hören zu dürfen.
Ja, wir sind wieder bei der zeitgenössischen Klassik angekommen, also von ganz alter Klassik oder ganz alter Musik jetzt wieder in dieses Jahrhundert und Jahrtausend sozusagen. Diesmal geht es aber etwas gesitteter zu als bei Stockhausen und Co. Letzteres wird uns in diesem Jahr allerdings noch begleiten, nicht Stockhausen, aber ähnliche Dinge, die Frau Eichler bestimmt nicht sonderlich erfreuen werden, vielleicht, weiß ich nicht. Aber auch das muss, ja, das gehört alles dazu, das muss alles sein.
Ja.
Also hier ist alles mehr oder weniger in geordneten Bahnen. Es sind nur 3 Stücke auf diesem Album von Krzysztof Penderecki. Der Rest ist samt und sonders von Sef Alberts. Und man hört den Stücken natürlich an, dass sie aus dem 21. Jahrhundert sind. Aber es sind Stücke, die gut zu den Menschen sind, die mit moderner Klassik vielleicht noch nichts anfangen können, zumindest die von Sef Alberts. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Das könnte ein guter Einstieg in die Welt der modernen Klassik sein. Zum größten Teil hört sich das alles noch sehr klassisch im klassischen Sinne an. Und was heißt das nun? Nun, ich würde sagen, vieles von dem, was wir hier so von Sef Alberts hören, könnte auch von Rachmaninow oder zum Teil auch von Skrabin sein. Also die Musik lotet die Grenzen des Tonalen nur an sehr, sehr wenigen Stellen wirklich aus. Und wenn, dann macht sie es auf eine sehr sanfte und zugängliche Weise. Da sind Komponisten wie Debussy oder Satie zum Teil weitergegangen. Das soll aber keine Kritik sein, denn das ist ja erstmal kein Kriterium für gute oder nicht gute Musik. Das Spiel von Anna-Maria Mark ist sehr dynamisch. Sie lotet das Spiel zwischen laut und leise sehr gut aus. Und überhaupt passt sie ihren Stil sehr gut dem jeweiligen Komponisten an. Bei Krzysztof Penderecki geht es eher nicht um das sanfte Umarmende, sondern eher um das rhythmisch-dynamische. Und das setzt natürlich einen sehr schönen Kontrapunkt zu der meist sehr hübschen Musik von Sef Alberts, die sich zwar als modern versteht, aber weit weg von sogenannter neuer Musik ist. Krzysztof Penderecki, da geht es dann schon eher in Richtung Bartok oder Prokofjew so ein bisschen. Da werden dann die HörerInnen dann auch schon ein ganz klein bisschen eher gefordert. Und wenn man dann zurückgeht zu Sef Alberts, dann geht es wieder ins Fluide, dann wird das Ganze wieder weicher und runder. Und schon passt Anna-Maria Mark diesen Stil, ihren Stil, wieder dem Komponisten und seiner Art zu komponieren an. Da sind dann auch wieder, also bei Sef Alberts sind dann wieder so Einflüsse von Jazz und Satie zu hören. Außerdem kommen zum Klavier auch immer mal wieder ein paar andere Effekte dazu. Perkussion in Form von Triangeln und Becken zum Beispiel. Das aber alles in keinster Weise abschreckend. Es gibt auch noch ein paar weitere Effekte, da merkt man wahrscheinlich dann auch, oder da kommt vielleicht zum Tragen, dass der Gute nicht nur Komponist, sondern eben auch Soundtüftler ist. Da kommt dann ihm vielleicht sein Elektrotechnikstudium zugute, ich weiß es nicht, aber das sind schon so 2, 3 noch weitere Effekte drin, die aber überhaupt nicht harsch sind oder das Ganze stören oder das Fluide unterbrechen. Also überhaupt, muss ich sagen, finde ich die Musik von Sef Alberts auf diesem Album spannender als die von Krzysztof Penderecki, weil der ist ja eher so klassisch modern und die Musik von Sef Alberts ist, die hat was Leichtes, Beschwingtes. Vielleicht, ich überlege so die ganze Zeit, mit wem man dem vergleichen kann. Ja, vielleicht mit Bill Evans. So, der hat ja auch so Richtung, das war ein Jazzpianist, der so sehr von Debussy auch beeinflusst war. Auch der hat auch dieses Leichte gehabt, dieses nicht schwere, dynamisch, stark rhythmische. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Und wenn rhythmisch, dann ist Sef Alberts dabei trotzdem immer sehr leicht und nie schwer, sondern immer beschwingt. Und beeindruckt hat mich, wie sehr Anna-Maria Markt ihr Spiel dem jeweiligen Stück anpassen kann. Das ist schon ziemlich toll. Und nun ist eben die spannende Frage bei diesem Album, wie bei allen Alben in diesem Jahr, nach all dem Ganzen, was ich nun gerade gesagt habe, wird es dieses Album auf die Liste der Alben des Jahres schaffen? Da lautet meine Antwort im Moment eher nein. Weil, wie gesagt, wir haben schon so viele tolle Alben in diesem Jahr besprochen, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, aber beeindruckt bin ich schon. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch das Stichwort mit Alben des Jahres und beeindruckend, denn es ist im Jahre 2021 erschienen, dieses Album, und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Das bekommt bei mir ein sehr schnelles Läuft, auch wenn ich da ein bisschen mit mir kämpfen musste, denn es hat mir unheimlich gut gefallen. Aber ich muss die Alben des Jahres etwas schmaler halten. Selbst die klassischen Alben des Jahres, ich komme gar nicht mehr hinterher. Nein, tolle Aufnahme, tolle Sache, aber es bleibt bei Läuft und einer dicken Hörempfehlung.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Wirklich, wenn ihr bis jetzt mit sogenannter moderner Klassik nicht so eins seid, wenn ihr da so ein bisschen Probleme habt, das ist euer Album. Hört da mal rein. Das ist wirklich umarmend. Das ist gut zu euch. Und lasst euch mal von Anna-Maria Mark beeindrucken. Lasst euch mal beeindrucken von einer Pianistin, die sich dem Komponisten sozusagen, ja, die dem Komponisten in Anführungszeichen dient, beziehungsweise nicht dem Komponisten, sondern der Musik dient. Die sich nicht in den Mittelpunkt spielt, sondern die Musik in den Mittelpunkt stellt. Das macht schon sehr viel Spaß. Das macht sie wirklich richtig toll. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte diese Pianistin vorher nicht. Ich werde das ändern. Ich werde noch versuchen, ein paar mehr Stücke von dieser Frau zu hören und mich da ein bisschen fortzubilden, weil das hat sie auf jeden Fall verdient. Das ist eine fantastische Pianistin. Also eine Pianistin, die ihr Spiel so in den Dienst der Kompositionen stellt, das ist schon fantastisch, das ist schon groß. Und trotzdem bekommt auch von mir dieses Album ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft. Und zwar nur deswegen, weil es in diesem Jahr Alben gab, wie schon lange nicht mehr. Und deswegen gibt es eine unfassbar dicke Hörempfehlung und ein schnelles Läuft von mir für dieses Album. Also, wir haben gehört In the Secret of the World von Anna-Maria Mark und es gab ein schnelles Läuft von Frau Eichler und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
Wir wenden uns für unser letztes Segment, wie immer, dem Wein zu. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind hier jetzt von den Whisky zu den Weinprobierern übergegangen und wir sind heute noch ein weiteres Mal und noch ein paar Male. Weil Frau Eichler etwas übertrieben hat. Beim Weingut Manfred Werner.
Herr Martinsen hat auch schon Listen erstellt, also das, was da alles noch bestellt wird.
Wenn Herr Martinsen Listen erstellt, dann wisst ihr, was davon zukommt. So, wir sind wieder im Weindorf Kirschroth, was schnuffige 260 Einwohner hat und wesentlich mehr Weintrauben. Und wir haben heute einen süßen Bacchus von dort. Und zwar ist der gewachsen am Kirschroter Wildgrafenberg. Es handelt sich um einen Qualitätswein von 2020 mit einem Restzucker von sage und schreibe 66,7 Gramm pro Liter. Mhm. Sie werden in diesem Kino noch davon hören. Und 4,8 Gramm Säure pro Liter. Er wurde ausgezeichnet mit der goldenen Kammerpreismünze der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Kann also so schlecht nicht sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich kann beim besten Willen diesen Wein nicht als Bernstein bezeichnen. Tut mir leid heute.
Ja. Sieht aus wie ein Tobamori. Blutiger
Bernstein, ne? Vielleicht. Genau.
Von der Isle of Mull, wie wir alle wissen. Wo ja auch der Lecek herkommt. Ja, nun, auf jeden Fall. Ich rieche so Kirschkompott mit Zimt.
Oh ja, ganz viel Kirsche auf jeden Fall.
Das ist doch lecker.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja, also ich habe nichts gegen süße Weine, auch wenn ich sie nicht immer als erstes aus dem Regal ziehen würde, aber das hier riecht nach einer tollen Art von Süße. Nach einer schönen, intensiven Kirschsüße. Marmeladensüße.
Ja.
Ach, schön.
Bisschen Hefe. Ja, schöne Nase.
Ja, ist auch so schön rund und voll. Gefällt mir gut.
Wie viel Alkoholvolumenprozente hat der?
Gute Frage. Flasche habe ich gar nicht hier mehr. Die steht unten. Man weiß es nicht.
Naja.
Ist das für Wein? Doch, für Wein macht das auch einen Unterschied wahrscheinlich.
Oh ja.
Wie für jedes alkoholische Getränk. Ja. Ja, jetzt ohne Flasche schwer zu sagen. Ich meine, es waren 10 oder 11.
Ja, das wäre ja wenig.
Ja.
Ja, lecker.
Riecht jetzt aber auch nicht besonders sprittig, muss ich
sagen. Nee, das ist ja bei Wein auch schwierig, ne?
Stimmt.
Also für uns jedenfalls. Aber also für die
im Vergleich zum Whisky.
Ja, ja, genau. Also das ist, ja, ihr dürft euch auf jeden Fall schon mal freuen, weil wenn wir den Winzer Manfred Werner durchhaben sozusagen und seine wunderbaren Weine, dann geht es natürlich zurück nach Franken. Überraschung, Überraschung. Da gibt es ganz tolle Weine. Nicht nur Silvaner, aber natürlich auch. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei diesem hier. Der hat auch was Würziges noch, ne?
Ja, aber auch da muss ich irgendwie mehr an Marmelade denken.
Das ist ja
wie eine leicht würzige Marmelade.
Ja, ja.
Nicht jetzt irgendwie wie Currywurst.
Nee.
Das wäre mal was, Currywurstwein.
Ah, nee.
Gibt's nicht irgendeinen verrückten Bochumer, der sowas machen will?
Um Gottes Willen. Die soll mal lieber bei ihrer Currywurst bleiben. Das ist schon in Ordnung.
Okay.
Vielleicht kann sie irgendwann eine vegane machen oder so, die genauso gut schmeckt wie die nicht vegane.
Ja. Experimente gibt es dafür
ja
genug.
Ja, das stimmt. Ja, wollen wir mal probieren?
Sehr gerne.
Ja, dann Prost.
Zum Prost, zum Wohl. Ach, ist das schön. Doch, den mag ich gerne. Super süß, aber es geht schon fast als Dessert durch. Aber lecker.
Der hat auch eine schöne Restsäure, die da so ein bisschen gegen anspielt. Oh ja, und auch auf der Zunge und im Nachklang ist wieder dieser Kirschkompott oder Marmelade, wie auch immer. Ein bisschen Weintraube, aber alles süß. Schade, da müsste man Schokolade zu essen oder so. Weil so einen Wein kann man natürlich nicht zum normalen Essen trinken. Das funktioniert nicht so gut. Sondern da braucht man gerne irgendwie Kekse, süße Kekse, also irgendwie oder Kuchen oder ja, Schokolade halt, sowas halt. Der ist wirklich lecker. Also den mag ich lieber als den Riesling und auch lieber als den Grauburgunder.
Ja, ich auch. Also der ist bei mir echt auch jetzt weit oben.
Oh. Der ist schön. Ich mag diese Restsäure. Ich suche ja noch nach einem Wein für Weihnachten. Für meine Mutter, die natürlich jetzt auch mitbekommen hat, dass wir jetzt Wein verkosten. Die aber keine trockenen Weine mag.
Der schmeckt bestimmt gut. Ah, aber der schmeckt doch bestimmt super zu Klößen und Rotkohl.
Nee, das nicht. Nee. Aber zum Dessert.
Zum Dessert?
Nee, also zu Rotkohl und so. Nein, also da muss ein roter her. Also, ja, du kannst alles machen. Du kannst auch den hier, ne? Ich fürchte nur, dass er dann so pappsüß wird, weil wenn du da jetzt auch noch was Würziges dazu isst, dann wird er ja noch süßer im Mund. Und,
stimmt.
Ne? Aber probieren kann man es, warum nicht? Riecht toll, schmeckt toll. Also, ich bin ehrlich, ich habe jetzt so ein großes Hotte-Whisky-Glas hier. Also, das ist jetzt nicht 0,2, sondern ich sag mal 0, was sind das jetzt, 0,6 oder so, was da drin ist. Keine Ahnung, also so ein volles Whisky-Glas, so ein größeres Whisky-Glas. Lecker, wirklich lecker, aber ich glaube, mehr könnte ich davon an einem Abend auch nicht haben. Also so eine halbe Flasche oder so, das glaube ich geht nicht. Aber lecker, lecker. Ach, schade. Also ich muss morgen, ich habe natürlich noch sehr viel von der Flasche nach. Da wird morgen mal Schokolade gekauft und da bin ich mal gespannt, wie der zur Schokolade schmeckt.
Oh, das ist eine gute Idee. Da fällt mir, ich habe auch noch Schokolade. Ja, also meine Flasche wird, glaube ich, heute leer. Nee, der ist echt super lecker. Mhm. Gefällt mir gut.
Ja, aber mehr als ein Glas, glaube ich, könnte ich nicht. Aber schön. Die Säure, die finden, das ist das Tolle an dem Wein hier. Unter anderem. Das ist so ein schön, so ausgewogen. Schön. Lecker.
Ja.
Und das ist Restsüße, ne?
Ja, genau.
Mhm. Ja, schöner Wein. Das gefällt mir gut.
Sehr gut. Tja, da müssen wir ja noch eine Bewertung finden. Ich möchte ja glatt die 5 rausholen.
Also ich gebe dir meine wirklich, wirklich starke 4.
Sehr gut. Ja, ich glaube, ich bleibe aber bei der 5. Ich bin ja, habe ja immer die Spendierhosen an hier. Das heißt, wir haben 4 Punkte von den Martinsen und 5 Punkte von mir für den süßen Bacchus vom Weingut Manfred Werner.
Ja, lecker. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch in der nächsten Folge wieder Musik und Wein.
Oh ja, wir hören die Baltic Sea Philharmonic und Christian Järvi mit Max Richter und Exiles. Nicht schlecht, da geht's wieder vor sich. Dann hören wir A Great Big Pile of Leaves mit Pono. Hoffentlich raschelt das nicht zu sehr. Und vom Namen her sehr passend hören wir dann noch Efterklang mit Windflowers. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch eine Verkostung und zwar eines Dornfelder Rotweins trocken. Endlich sind wir mal bei trockenen Rotweinen. Auch vom Weingut Manfred Werner.
Also Spannendes erwartet uns. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.